Die heutige Predigt steht unter dem Gesichtspunkt des letzten Verses, den wir gerade gehört haben. Das ist praktisch das Thema dieser Predigt. Jeder Einzelne wird sich persönlich einst vor Gott verantworten müssen für das, was er getan hat. Jeder Einzelne wird vor ihm erscheinen. Und das hat dann gewisse Implikationen, die wir jetzt kurz bedenken wollen, dass jeder Einzelne vor Gott tritt und dass wir, und das ist vielleicht mal vorweg gesagt, dass du nicht gefragt wirst, warum hat der oder der das gemacht, sondern du wirst gefragt, warum hast du so gehandelt? Du persönlich bist gefragt und nicht, du musst nicht Rechenschaft für X oder Y geben, sondern du sollst dann für dich selber Rechenschaft geben. Und ich möchte heute darauf eingehen und möchte uns kurz einiges dazu sagen. Einmal in Galater 5, Vers 1 werden wir als Christen darauf hingewiesen, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und das hat ganz viel mit diesem Gedanken zu tun. Wir sind zur Freiheit befreit worden, frei zu werden, auch davon, was uns als Menschen gefangen hält, was unsere ganz normale Art ist zu leben und miteinander umzugehen. Davon sollen wir frei werden. Ich möchte zuerst, also die Predigt so einteilen, dass wir zuerst einmal darüber nachdenken, wie unser menschliches Verhalten, das normal menschliche Verhalten ist. Nicht nur unser Verhalten, sondern das Verhalten von Menschen schlechthin. Und da wird sich niemand wegducken können, sondern jeder Einzelne wird einsehen müssen, es stimmt. Das sind auch die Muster, nach denen ich lebe oder nach denen ich zumindest immer wieder zu leben geneigt bin. Und dann, wenn wir uns das ein wenig angeschaut haben, dann wollen wir auf die Möglichkeiten schauen, die Gott uns gibt, nämlich Möglichkeiten, anders zu handeln als das normal menschlich Übliche. So wollen wir dann uns mit diesem Gedanken beschäftigen und uns vor Augen halten, jeder wird für sich selber Rechenschaft ablegen müssen, nicht für den anderen. Das Erste, was ganz normal und menschlich ist, wenn es darum geht, dass wir schuldig geworden sind, das ist das, was wir gleich zu Anfang in der Bibel finden. Unsere Tendenz ist es, dass wir Schuld auf andere abwälzen. Die biblische Geschichte zeigt schon im Kapitel 3, der Mensch hat gesündigt und Gott stellt den Menschen, also Adam, stellt er dann zur Rede. Und was sagt der Mensch zu ihm, also Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Ich kann eigentlich nichts dafür. Und das, was interessant ist an diesem Text, ist sogar noch, du hast sie mir gegeben. Eigentlich trägst du die Schuld. Zum Schluss ist Gott schuld, deswegen gehört er ans Kreuz. Er trägt die Verantwortung für uns. Und das ist ja immer wieder auch das, was Menschen, was wir immer wieder hören können. Warum lässt Gott das zu? Er hat doch alles verursacht. Und Brecht sagt sogar in einem seiner Gedichte, ist Gott etwa sogar der Übeltäter hinter allem? Das ist das Denken der Menschen. Schuld abzuwälzen. Auf ihn ist alle Schuld abgewälzt worden, aber auch auf andere Menschen. Die Frau, das guck die an, da bist du an der richtigen Adresse, bei mir nicht. Und die Frau wird gefragt, die Schlange ist es gewesen, ich doch nicht. Ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, anders zu handeln. Die Schlange hat mich verführt. Und so ist es etwas ganz Normales, das gehört zu den ganz normalen menschlichen Handlungsmustern, können wir in der Politik sehen, können wir im Privatleben sehen, dass Schuld versucht wird abzuwälzen. Dass man sich umschaut, wem kann ich das oder das zuschieben? Dass wir nicht bereit sind, für unser Handeln Verantwortung zu übernehmen. Dass wir nicht bereit sind, okay, ich habe das gemacht, einzusehen, dass wir schuldig geworden sind, sondern dass wir versuchen, die Schuld anderen zuzuschreiben beziehungsweise uns damit zu rechtfertigen, weil der andere das gemacht hat, hatte ich gar keine andere Wahl. Da musste ich halt auch so handeln. Wende dich bitte an den. und geh mit dem ins Gericht. Gott sagt, du bist für dein Handeln verantwortlich und kannst dich nicht entschuldigen mit anderen, mit dem, was andere gesagt oder getan haben. Das ist das Erste. Zweite Tendenz. Wir sind geneigt, Menschen, die uns etwas Schlimmes angetan haben, das heimzuzahlen. Irgendwie einen Weg zu finden, dass wir denen aufs Butterbrot schmieren, wie man so sagt, oder mit kleinen Nadelstichen, manchmal auch mit heftigeren Nadelstichen, oder irgendwie das heimzuzahlen, was sie uns angetan haben. Auch eine typisch menschliche Neigung. Ich bin letzt fast betrogen worden. Ich hoffe, ich habe das hier noch nicht erzählt, sonst müsst ihr mich stoppen. Und zwar hatte ich bei einer Autofirma ein Auto ausgeliehen. Und als ich das fröhlich wieder abgab, also so einen kleinen Lieferwagen, weil ich mit einer Flüchtlingsfrau, also ich bin nicht mit ihr umgezogen, sondern für sie. Aber jedenfalls habe ich dann Wagen geliehen. Und als ich den Wagen abgeben wollte, mit bestem Gewissen, sagte der Herr an der Rezeption, Moment mal, Sie haben einen Schaden am Wagen angerichtet. Und nach 5 Minuten wusste ich, dass er erwartete, dass ich dafür 450 Euro bezahle. Da hättet ihr mich mal sehen sollen, so innerlich. Da war ich dann schon, ich wusste, ich war das nicht. Ich habe natürlich am nächsten Morgen Rechtsschutzversicherung angerufen. Der Rechtsanwalt, mit dem ich dort gesprochen habe, sagte mir, da steht Wort gegen Wort, da können Sie höchstwahrscheinlich gar nichts machen. Und so habe ich mir dann schon überlegt, wie kann ich dem jetzt in die Schranken weisen? Zähne knirschen, das Geld bezahlen, da würde ich vielleicht nicht drum rumkommen, aber ich habe gedacht, ich werde bei seinen Vorgesetzten anrufen. Ich werde sagen, der Kerl hat versucht, mich zu betrügen. Ich werde zur Polizei gehen, Anzeige erstatten wegen versuchten Betruges und ich habe mir so ausgemalt, der wird seine Stelle los. Da seht ihr mal, was ein Pastor alles kann in seinen Gedanken. Und wie ist es weitergegangen? Ich habe die Rechnung, die war, oder die Quittung, die ich bekommen hatte, als ich den Wagen geliehen habe, war in einem Karton bei dieser Frau geblieben. Die habe ich dann rausgesucht und als ich schon hingehen wollte und ihm Zähne knirschen sagen wollte, hier haben Sie das Geld und die Konsequenzen folgen, da habe ich dann kleingedruckt gesehen. Das konnte man also mit Brille schlecht lesen, dass ein Kratzer hinten bei der Übergabe gewesen ist, genau an der Stelle, den er mir gezeigt hat. Vermutung, was der Rechtsanwalt auch sagte, wer weiß, wie viel Euro der schon durch den Kratzer eingenommen hat. Aber ich bin dann hingegangen. Veronika und Emma waren meine Zeugen. Ich dachte, es ist besser, wenn jemand zuhört, also dass man noch jemanden hat. Ich wollte ja nicht sagen, womit ich mich selber ins Unrecht setze und habe diesen Menschen eine halbe Stunde lang immer wieder vorgehalten, dass er sich dringend ändern muss. Und dass er versucht hat, mich zu betrügen, er hat versucht, da rauszukommen. Ich habe gesagt, das kann ich nicht anerkennen. Das war so. Und ich habe ihm so richtig mal den Kopf gewaschen. Aber ich habe davon abgesehen, ihn weiter bei seinen Vorgesetzten mich zu beschweren und auch nicht bei der Polizei. Denn ich habe dann gedacht, nachher hat er mir auch leid getan. Ich möchte nicht das Leben eines Menschen zerstören, sondern ich hoffe, dass diese Kur, die er von mir bekommen hat, ausreicht, dass er so etwas nicht nochmal versucht, wenn das Methode ist. Aber er war so vehement, dass ich denke, das war schon ein Stück Methode. Aber wie dem auch sei, ihr seht, ich war auch dazu geneigt, ihm das heimzuzahlen, ihm zu sagen, so was macht man nicht mit mir, so geht man mit mir nicht um. Und ich habe dann doch diese Einsicht bekommen, bist du dazu berufen, andere fertig zu machen? Ist das dein Auftrag? Ich habe gesehen, wichtig ist schon, dass man jemanden mal zurechtweist, damit er nicht irgendwann mal an einen Verkehrten gerät, aber auf der anderen Seite, dass man es dabei auch belässt. Und ich kann sagen, danach war ich frei. Dann kann ich wieder ganz unbeschwert, ich würde bei dem kein Auto mehr leihen, sicherheitshalber. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe auch nichts mehr gegen ihn. Die Sache ist für mich jetzt gegessen, kann man sagen. Aber ich habe gemerkt, was für Neigungen bei mir sitzen, wenn man mich übers Ohr hauen will, dass ich auch als Pastor manche ungute Gedanken habe und manchmal versuche, andere, oder manchmal zumindest in Gedanken versuche, praktisch nicht umsetze, aber in Gedanken mir durchspiele, wie ich ihnen jetzt schaden könnte. Nicht meine Berufung. Auch nicht unsere Berufung übrigens. Und das andere, dass wir versuchen, unser Recht durchzusetzen. Dass wir darauf bestehen, dass wir sind im Recht und wir wollen festgestellt wissen, dass wir im Recht sind. Uns und unser Recht durchzusetzen. Auch das etwas ganz typisch Menschliches. Und wie schwierig das ist, zu beurteilen, wer im Recht ist, das sehen wir manchmal, wenn Gerichte dann am Verhandeln sind und wenn sie hin und her schauen und alles abwägen, dann sehen wir, dass diese Frage, wer wirklich im Recht ist, gar nicht so leicht zu beantworten ist. Eins können wir aber ziemlich sicher sagen, vor Gott können wir nicht auf unser Recht bestehen. Und er sagt, wie wir auch zu Anfang gehört haben, ihr werdet mit dem Maßstab gemessen, mit dem ihr andere messt. Das heißt, wenn ich anderen gegenüber auf mein Recht bestehe, wird Gott mir gegenüber auch auf dieser Basis verfahren. Das Maß, mit dem wir messen, mit dem werden auch wir gemessen werden. Und das heißt, ich habe mal gehört in einer Gemeinde, das erzählte vor vielen Jahren jemand, dass ein älterer Herr aufstand und sagte, ich will mein Recht. Und dann stand ein anderer, auch ergrauter älterer Herr auf und sagte, sei froh, wenn du das nicht bekommst. Denn wenn Gott mit uns in die Abrechnung geht, dann wird nichts dahin gefallen sein. Dann werden wir uns für alles verantworten müssen. Und so kommen wir zum nächsten Punkt. Wer sich für alles verantworten muss, der wird arm dran sein. Aber dieses, noch mal ganz kurz, dieses Denken, ich bin im Recht, das hat ja auch damit zu tun, dass wir Menschen dazu neigen, um uns selbst zu kreisen. Uns selbst als Mittelpunkt zu sehen und immer uns durchsetzen zu wollen. Ein Wort, das mir sehr gut gefallen hat für unsere innerweltliche Sicht, ist ein Wort des Lyrikers August Graf von Platen, der gesagt hat, jeder möchte gern ein All sein und jeder ist im Grunde nichts. Ein schwerwiegendes Wort. Aber wenn wir das innerweltlich sehen, dann werden wir das einsehen müssen. Wie viele Menschen sind über diese Erde gegangen? Wie viele Menschen haben sich Mords wie wichtig gesehen, haben gedacht, ich bin der Mittelpunkt der Welt. Wenn du über die Friedhöfe gehst, sie sind ziemlich schnell vergessen. Die bedeuten ziemlich nichts mehr und die Welt dreht sich trotzdem weiter. Jeder Mensch ist entbehrlich. Keiner ist so wichtig. Keiner steht im Mittelpunkt. Ob das berühmte Leute sind oder ob das Menschen sind, die irgendwie am Rande leben. Keiner ist so wichtig. Das, und damit komme ich dann tatsächlich zum zweiten Teil, das, was uns wichtig macht, das ist, dass Gott uns liebt und wichtig und wertvoll nimmt. Das allein macht uns wichtig. Als Menschen in dieser Welt sind wir wie Sandkörner am Strand. Da merkt man, global gesehen merkt niemand, wenn einer von uns fehlt oder selbst wenn diese ganze Gemeinde weg wäre, das merkt keiner. Aber Gott nimmt dich und mich wichtig. Er nimmt uns so wichtig, dass er uns persönlich vorladen wird und nicht nur den US-Präsidenten oder den türkischen oder den russischen, die werden auch eines Tages vor ihm stehen mit weichen Knien. Auch wir sind für ihn genauso wichtig. Und deswegen die Frage, wie können wir dann bestehen können? Wie werden wir dann bestehen können? Christus hat uns den Weg aufgezeigt. Er hat gesagt, ich nehme die Schuld auf mich. Ich trete für dich ein. Ich bin für dich da. Einerseits brauchen wir uns deswegen nicht mehr selber mit anderen und den Taten anderer zu rechtfertigen, sondern es steht geschrieben, wer seine Schuld einsieht und bekennt, dem wird vergeben werden. Können wir jetzt lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Zur Vergebung ist es wichtig, dass wir einsehen, schuldig geworden zu sein. Und dass wir nicht auf andere verweisen, die eigentlich schuld sind und wir sind nicht so sehr schuld, sondern dass wir einsehen, wir stehen für unser Verhalten gerade, egal wie andere an uns gehandelt haben. Wir müssen unsere Sache vertreten. Und die können wir am besten vertreten, wenn wir einen Rechtsanwalt haben, der sagt, ich habe deine Schuld bezahlt. Ich habe für dich bezahlt. Das ist der Weg, wie es uns möglich wird, uns anders zu verhalten. Nicht mehr auf andere zu zeigen, sondern auf uns selber zu zeigen und sagen, ich bin der Mann, wie David gesagt hat. Ich bin schuldig geworden. Was mache ich mit meiner Schuld? Da haben wir Christus, bei dem wir abladen können. Paulus sagt unmissverständlich im Römerbrief, wenn du einen anderen richtest, verurteilst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Und Jesus sagt ja auch in der Bergpredigt, richtet mich, damit ihr nicht gerichtet werdet. Indem ich einen anderen richte, verurteile ich mich selbst. Das ist ein wichtiger Gedanke, auf den wir festgelegt werden. Und deswegen möchte Jesus uns auch befreien davon. Deswegen sind wir zur Freiheit berufen, dass wir nicht mehr handeln müssen wie alle anderen. Dass wir auch keine Entschuldigungen haben. Das ist halt menschlich. Es menschelt halt. Alles gar keine Entschuldigung, sondern es ist die Frage, wie handle ich? Und das Erste ist, den anderen nicht verurteilen. Das ganz Wichtige ist. Ich könnte auch in der Situation stecken, in der der vielleicht steckt, der am Wegesrand sitzt. Ich könnte auch schuldig geworden sein, wenn ich anders aufgewachsen wäre. Ich will dem anderen nicht Schuld zuweisen, der erste Gedanke. Das zweite, auch eine große Herausforderung, denen, die mir Unrecht tun oder die mir etwas antun, etwas Böses, Gutes zu tun. Sie zu segnen, die mich verfluchen. Auch die, die vielleicht manches in meinem Leben kaputt gemacht haben. Sie zu segnen, das ist unsere Berufung. Und das können wir auch nicht, das ist auch nicht auf das Konto unserer menschlichen Kräfte zu verbuchen, sondern das ist nur möglich, wenn wir Gottes Geist in Anspruch nehmen. Wenn wir ernst machen damit, dass wir wissen, für uns ist bezahlt worden und uns wird Gutes von Gott getan, obwohl wir es nicht verdient haben. Wenn wir mal uns geschichtlich umschauen, Gott hier Deutschland hätte seine Vernichtung verdient und zwar Morgentaublan, völlig platt machen, nach dem, was dieses Land an Schuld auf sich geladen hat. Unsägliche Schuld. Da hätten wir verdient, dass wir wieder ins Steinzeitalter zurückgeschlagen werden. Millionen von Toten, die wir dann zu verantworten hätten. Und was hat Gott getan? Hat er uns ins Steinzeitalter zurückgebombt? Er tut uns Gutes und uns geht so gut wie kaum einem Volk auf dieser Welt. Gott handelt nicht mit uns nach unserer Schuld. Er ist barmherzig, er lässt Gnade vor Recht ergehen. Unverdienterweise geht es uns als Deutsche, auch als Europäer, aber uns als Deutsche geht es ja immer noch ein bisschen besser fast, ne? Unverdienterweise geht es uns so gut. Gott zahlt nicht mit der Münze heim, mit gleicher Münze. Und wir sollen Paulus sagt an einer Stelle, nehmt Gott als Vorbild. So sollt ihr handeln, nicht denjenigen, der euch gekränkt oder verletzt hat, Böses zufügen, sondern ihm Gutes tun. Und da können wir alle, haben wir alle Luft nach oben. Ich habe dem Herrn, der mich betrügen wollte, auch keine Pralinen mitgebracht oder ihn zum Essen eingeladen. Und da vielleicht wird Gott mich fragen, warum bist du nicht so weit gegangen? Warum bist du stehen geblieben auf halbem Weg? Aber wichtig, dass wir sehen, wir haben andere Möglichkeiten und wir sollen diejenigen segnen und denen Gutes tun, denen wir am liebsten etwas Böses zufügen würden, weil wir nicht mehr in dem Fahrwasser der Welt fahren sollen. Nebenbei ein Gedanke, wenn ich zulasse, dass das Verhalten eines anderen mein Empfinden runtersetzt, dass ich bedrückt und traurig bin oder ich denke, ich muss das oder das tun, damit der zufrieden ist, dann begebe ich mich in die Knechtschaft dieses Menschen. Dann gebe ich meine Freiheit auf. Dann bestimmt der andere nämlich darüber, ob ich frei bin oder nicht. Wenn man mich nur böse anschauen muss und ich sofort in Traurigkeit verfalle, dann lasse ich doch dem anderen das Recht, über meine Gefühle zu bestimmen. Und dann bin ich nicht mehr Herr im eigenen Haus. Bin ich sowieso nicht, Christus ist Herr in meinem Haus. Aber ich lasse doch nicht andere über meine Gefühle bestimmen. Und so steht deswegen auch im 1. Korinther Kapitel 7, Vers 23, ihr seid teuer erkauft, darum werdet nicht Knechte der Menschen. Lasst euch nicht einfach so, dass alle, die wie die Politiker öfter, Entschuldigung Jörg, aber die Politiker gucken nach der öffentlichen Meinung und dann müssen sie ihr Fähnchen wieder dahin hängen und müssen, die sind ständig darum bemüht, so einen Kurs zu fahren, dass die öffentliche Meinung ihnen Recht gibt. So sollen wir nicht sein. Andere Menschen sollen über uns keine Macht haben, sondern er. Auf ihn sollen wir hören und deswegen nicht grollen, sondern denen, die uns Mühe machen, Gutes tun. Dazu sind wir berufen. Und wenn wir das unterlassen, dann sind wir auch nicht in der Nachfolge Jesu. Dann haben wir auch noch ganz gewaltig Luft nach oben. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Und auch wir sollen Gnade vor Recht ergehen lassen. Gott gibt uns, er hat eine unendliche Geduld mit uns. Und da, wo wir noch nicht am Ziel sind, und das ist wohl keiner von uns, ich inbegriffen und ich sag mal weltweit bis zum Papst oben, haben wir alle Luft nach oben, reichlich, aber er hat Geduld mit uns. Aber wichtig ist, dass wir sein Wort ernst nehmen, dass wir ihn doch beim Wort nehmen und nicht sagen, das ist alles, das steht alles im Neuen Testament, interessiert mich nicht. Er wird eines Tages, werden wir Rechenschaft ablegen, wie wir mit ihm und seinem Wort umgegangen sind. Und das heißt auch, wie wir miteinander umgegangen sind. Und in diesem Sinne möchte ich einfach euch allen ans Herz legen, dass wir einander mit anderen Augen sehen. Dass wir einander mit den Augen sehen, die Jesus hat. Dass wir einander in Liebe sehen. Dass wir den, der uns Mühe macht, nicht innerlich abkanzeln oder abqualifizieren, sondern dass wir genauso wie Jesus barmherzig sind. Dass wir einander Geduld geben, ja, Raum geben, noch einfach mit Sachen, mit denen er nicht fertig werden kann, fertig zu werden. Dass wir nicht übereinander reden, sondern füreinander beten. Und dass wir uns selber verbieten, einander zu verurteilen, sondern dass wir uns selber verurteilen und mit dem Urteil, das wir über uns haben, vor Gott gehen und ihn da bitten, die Sachen zu bereinigen. Und deswegen, ich denke, auf dieser Basis kann auch gelingen, was Paulus gesagt hat, als er sagte, zu den Korinthern, die haben sich auch gestritten und die waren auch, ja, der eine hat sich aufgeblasen und hat gemeint, ich bin der King und der andere hat sich über den geärgert und so. Da gab es viele Reibereien und Konkurrenzkämpfe in der Gemeinde. Und was sagt Paulus? Ich will euch da einen viel besseren Weg aufzeigen. Und dann kommt der Weg der Liebe. 1. Korinther 13. Und Paulus sagt, wenn wir die Liebe zueinander nicht haben, dann haben wir nichts. Dann haben wir den Kern verloren, dann haben wir unsere Seele verloren. Dann sind wir tot als Gemeinde. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ihn beim Wort nehmen. Amen.